Deutschlandfunk. Marktplatz.
Und dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und im Marktplatz geht es heute um das Thema Insektenessen, eine Idee für die Zukunft. Es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, Insekten zu essen. Zum Beispiel frittierte und pikant gewürzte Heuschrecken, Grillen gedippt in Schokolade oder gemahlene Mehlwürmer in Keksen oder auch Nudeln. Und im Grunde ist das eine ziemlich gute Idee, denn Insekten sind gesund. Das hat die Welternährungsorganisation in mehreren Studien bestätigt. Insekten enthalten wertvolle Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine und wichtige Mineralstoffe, dazu einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren und viel Protein. Und Insektenzucht produziert vergleichsweise wenige Treibhausgase. Und in vielen Ländern sind Insekten auch ein ganz normales Lebensmittel. Weltweit werden rund 1.900 unterschiedliche Arten gegessen. Hier in Deutschland ist die Vorstellung, Insekten zu essen, für viele Menschen aber nicht so einfach. Ich habe mich da mal umgehört. Haben Sie schon mal Insekten gegessen?
Nein.
Könnten Sie sich das vorstellen?
Nein.
Warum nicht?
Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich mich einfach ekel.
Nein. Mm-mm. Ist so viele leckere Essen auf der Welt. Was kann man essen? Und unser Körper ist für das einfach gebaut.
Würde mich interessieren, ob es dann eine Gewohnheit wird. Mal schauen, ne?
Also eigentlich versuche ich mich vegan zu ernähren. Aber ich glaube, dass wir zukünftig noch ganz anders unsere Ernährung umstellen werden müssen, um weltweit auch dem Hunger gerecht zu werden und auch diese ganzen Massentierhaltungen und sowas einzudämmen. Und ich würde sagen, sag niemals nie, probieren geht über studieren. Warum nicht? Also es muss natürlich schon irgendwie alles einigermaßen gekennzeichnet sein, aber ansonsten. Andere Länder, andere Völker ernähren sich auch davon. Warum nicht wir auch?
Boah, schwierig. Das ist irgendwie... ich traue mich das, glaube ich, gar nicht. Das ist, ich müsste, glaube ich, andere Leute erst mal vor mir essen sehen. Und dann könnte ich das mal ausprobieren. Aber so einfach so kaufen, nee, ich glaube nicht.
Ich könnte es mir vorstellen, die zu essen. Ja. Einfach, weil ich gerne esse und offen für neue kulinarische Dinge bin.
Ja, ich habe Grillen probiert aus einem spanischen Laden und die waren mit vielen Gewürzen vorbereitet. Also der Geschmack war sehr versteckt von den Gewürzen und es war, also sie waren sehr knusprig und sie haben mir gefallen und es war nicht ekelhaft.
Ja, nicht ekelhaft, sagt eine Dame, die schon mal Insekten gegessen hat. Während genau das andere Menschen von vornherein davon abhält, Insekten überhaupt zu probieren. Aber vielleicht ist es vor allem die Ungewissheit, die Angst vor dem Unbekannten und am Ende nur eine Frage der Gewöhnung. Was spricht für eine insektenbasierte Ernährung? Was genau ist in der EU erlaubt? Worauf muss ich achten, wenn ich eine Allergie habe? Und wo kommen die Insekten überhaupt her? Diese Fragen wollen wir heute beantworten und natürlich auch die Fragen, die Sie zu Hause zum Thema Insekten haben. Und damit wir Ihre Fragen auch kompetent beantworten können, habe ich mir drei Gäste eingeladen. Mit dabei sind heute Jana Fischer von der Verbraucherzentrale in Hamburg. Sie arbeitet da in der Abteilung Lebensmittel und Ernährung und hat selbst schon so ziemlich alles an Lebensmitteln mit Insekten probiert, was in Deutschland auf dem Markt ist, obwohl sie eigentlich Vegetarierin ist. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen aus Hamburg.
Matthias Rasch ist vor 6 Jahren selbst unter die Insektenverkäufer und inzwischen auch Insektenzüchter gegangen und hat mit 2 Freunden in München das Startup Wicked Cricket gegründet. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen aus München.
Und aus Münster ist uns Guido Ritter zugeschaltet, der dort an der Fachhochschule als Professor für Ökotrophologie arbeitet und leider nicht so viele Insekten essen kann, wie er gerne würde. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Ritter, woran liegt das, dass Sie nicht mehr so viele Insekten essen können wie früher?
Ja, tatsächlich habe ich eine allergische Reaktion auf Insekten gezeigt. Das hat sich so mit der Zeit bei mir herausgestellt, dass ich dann, wenn ich Insekten esse, tatsächlich einen juckenden und leicht anschwellenden Gaumen bekomme. Und deshalb muss ich im Moment immer vorsichtig probieren, weil vielleicht entdecke ich ja doch dann mal Insekten, auf die ich dann nicht allergisch reagiere und dann freue ich mich wieder.
Also müssen Sie das einfach ausprobieren oder gibt es so Kreuzallergien, die bekannt sind, also worauf Leute, die jetzt vielleicht auch zum ersten Mal Insekten probieren wollen, achten müssen?
Ja, tatsächlich, wer also Insekten das erste Mal probiert, sollte darauf achten, wenn er schon auf Krustentiere, Schalentiere oder auch auf Hausmilben allergisch reagiert. Meist ist es so, dass die allergische Reaktion beim ersten Probieren vielleicht gar nicht auftritt. Der Körper erstmal Antikörper produzieren muss und dann beim zweiten Mal essen sozusagen das erst passiert. Deshalb also, wenn man in diese Richtung schon Allergien weiß, dass man die hat, sollte man vorsichtig sein. Und wenn man das überhaupt nicht weiß, sollte man zumindest auch beim Probieren darauf achten, ob da vielleicht was auftaucht und dann kann man es in Zukunft vermeiden.
Wir haben ja eben in der Umfrage so ein bisschen rausgehört, dass es schon ziemlich viele Leute gibt, die da jetzt auch nicht unbedingt so scharf drauf sind, das überhaupt auszuprobieren. Können Sie verstehen, dass Leute da beim Thema Insektenessen erstmal Berührungsängste haben?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in Europa nicht gewohnt sind, Insekten in unserer Ernährung zu haben. Es sind zwar 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die Insekten essen, aber wir in Europa verbinden mit Insekten eher das Thema Ekel oder auch, dass wir sagen, das hat was mit Unrein vielleicht auch zu tun, weil es also auch Lebensmittelschädlinge dann auch sind zum Teil. Also die soziokulturelle Prägung ist bei uns Achtung und hat mit Ernährung erstmal nichts zu tun. Das kann man aber überwinden und wenn es lecker schmeckt, dann kriegen wir schon den Zugang auch dafür. Aber es braucht erstmal diese Überwindung, die aber rein soziokulturell angelegt ist. Das heißt, dass mir jemand mal gesagt hat, Achtung, Insekten kann man nicht essen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir hier genetisch nicht Insekten essen könnten.
Mhm. Sie sind ja Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler. Woran genau forschen Sie im Zusammenhang mit Insekten?
Also wir forschen tatsächlich in der Richtung Akzeptanz, also unter welchen Bedingungen können denn Insekten besonders auch in unsere Ernährung mit eingebaut werden? Wie können wir die Akzeptanz auch steigern? Wir machen nachhaltige Produktentwicklung mit Start-ups zusammen, um zu schauen, inwieweit auch das Thema Nachhaltigkeit bei der Produktentwicklung Insekten vielleicht für eine Ernährung der Zukunft auch möglich machen. Und es zeigt sich sehr schön, dass wenn die Produkte verarbeitet sind, wenn wir ein Mehl haben, wenn wir keine Beinchen und Fühler mehr sehen, dass die Akzeptanz dann schon deutlich auch steigt.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die Vorteile von Insekten als Lebensmittel? Also warum wäre es eine gute Idee, wenn mehr Menschen auch in Deutschland Insekten essen würden?
Ja, Sie haben es schon am Anfang angerissen. Es ist so, dass wir Insekten eine ernährungsphysiologisch hochwertige Mahlzeit sozusagen auf den Teller bekommen. Es sind eiweißreiche Tiere, die auch fast vollständig gegessen werden. Wir haben eine Reihe von ungesättigten Fettsäuren, B-Vitaminen und Mineralstoffen vorhanden, wobei man achten muss, welche Insektenart man isst. Also ähnlich wie bei den Säugetieren aus, macht einen Unterschied, ob ich einen Rind, ein Schwein oder eine Pute esse. Oder auch bei den pflanzlichen Proteinen ist eine Ackerbohne anders als eine Erbse. Deshalb muss man dann schon schauen, ein bisschen genauer hinschauen. Da wird im Moment sehr stark drauf geforscht. Aber grundsätzlich kann man sagen, proteinreich und gesundheitlich erstmal für unsere Ernährung als Mensch gut geeignet. Und darüber hinaus, und das ist das Schöne, kommt noch, dass sie auch klimafreundlicher sind als andere Fleischarten, weil sie weniger Platz, weniger Wasser und auch am Ende auch nicht pupsen. Das heißt also auch die Treibhausgase gegenüber Rindern ist deutlich geringer und das bringt schon eine ganze Reihe von Vorteilen.
Also gut für den Planeten und auch gut für uns, für unsere Ernährung.
Das scheint wohl auf den ersten Blick so zu sein und man muss ein bisschen genauer hingucken. Die Betriebsstätten dort, wo also Insekten angezüchtet werden, brauchen auch eine gewisse Temperatur. Die wird häufig nicht mit einkalkuliert in der Gesamtbilanz. Aber in der Summe gebe ich Ihnen recht, gesund für den Planeten und vor allem auch gesund für uns.
Sehr gut, vielen Dank. Frau Fischer, ich habe das eben schon verraten. Sie sind ja eigentlich Vegetarierin, haben aber trotzdem schon ganz schön viele Lebensmittel mit Insekten probiert. Weil Sie aus Berufsgründen müssen bei der Verbraucherzentrale oder warum?
Nein, gezwungen werde ich nicht, die Sachen zu probieren. Ich probiere das einfach aus Interesse, weil eine vegetarische Ernährung ist eine relativ klimafreundliche Ernährung und Insekten können eben auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Ernährung leisten. Und dann interessiert mich einfach, ja, wie das schmeckt, wie sich das anfühlt und inwieweit das für mich oder auch vielleicht für andere Leute in Frage kommen kann.
Und hat sich da ein Lieblingsinsektenlebensmittel schon rausgestellt bei Ihnen oder was, was Sie nicht so gerne dauerhaft essen möchten?
Also tatsächlich in meine alltägliche Ernährung haben sich Insekten noch nicht integriert, weil ich dann eben die vegetarische Ernährung doch lieber mag. Aber ich würde sagen, so ein Buffalo-Wurm-Burger ist schon eine leckere Sache. Und so Mehlwürmer zum Snacken, ein bisschen herzhaft gewürzt, kann ich auch durchaus empfehlen.
Also Sie schreckt das auch nicht ab, wenn man noch sieht, was es ist?
Nein, in der Form nicht. Ich kann aber verstehen, dass das erstmal Überwindung kostet, weil als ich zum ersten Mal sowas probiert habe, da fand ich es auch einfach sehr ungewohnt, das zu sehen. Aber das ist bei Fleischprodukten ja im Prinzip nichts anderes. Also beim Fleisch ist es ja auch häufig so, dass Leute die Varianten bevorzugen, wo man nicht mehr sieht, was das für ein Körperteil ist. Und das ist bei Insekten eben ähnlich. Es ist eigentlich eine Kopfsache.
Mhm. Was sind denn so die häufigsten Fragen, mit denen sich Verbraucherinnen und Verbraucher bei Ihnen melden, bei der Verbraucherzentrale? Also was verunsichert die Leute beim Thema Insektenessen am meisten?
Als dieses Jahr zwei weitere Insektenprodukte auf EU-Ebene zugelassen wurden, wurde da viel so drüber berichtet, dass Leute den Eindruck hatten, das wird ihnen jetzt untergejubelt. Das ist einfach überhaupt nicht der Fall, aber das ist etwas, was viele Leute verunsichert hat, sodass uns tatsächlich häufig Leute fragen, woran erkenne ich denn Lebensmittel, die Insekten enthalten oder eben genau nicht enthalten? Wenn man Insekten meiden möchte, dann ist das relativ einfach, weil es in Supermärkten leider derzeit extrem wenige Insektenprodukte gibt, fast gar keine. Aber wenn man eben sich für Insekten interessiert, dann ist auch natürlich spannend, wie erkenne ich die? Und die erkennt man tatsächlich ganz einfach daran, dass sehr deutlich auf der Vorderseite vom Produkt damit geworben wird. Also es gibt keine Insektenprodukte, die sich irgendwie versuchen zu verstecken, sondern die Produkte heißen dann ganz klar Riegel mit Grille oder Grillennudeln oder eben, das ist sehr klar gekennzeichnet. Und das ist eigentlich die Hauptfrage, wie erkenne ich diese Produkte, die wir für Verbraucher häufig beantworten.
Also diese Angst, dass man aus Versehen Insekten essen könnte, weil irgendein Nudelhersteller da ein paar gemahlene Mehlwürmer mit reingestreut hat, die ist unbegründet.
Genau, die ist absolut unbegründet. Das ist eine Frage, die vielleicht den Hintergrund hat, dass man Insekten häufig eher mit Schädlingen in Verbindung bringt, wenn man es nicht gewohnt ist, das zu essen und dann eben Sorge hat, dass jetzt einfach erlaubt wäre, versehentliche Insekten im Mehl einfach mitzuverarbeiten. Aber das ist natürlich einfach nicht der Fall, sondern Insekten, die in Lebensmitteln verarbeitet werden, müssen speziell dafür gezüchtet sein. Und deswegen ist es ein sehr kontrollierter Vorgang.
Sie haben eben gesagt, es gibt aktuell eigentlich kaum Lebensmittel mit Insekten im Supermarkt. War das denn mal anders?
Es gab vor sehr wenigen Jahren mal einen Insektenburger, der in einigen Supermärkten verkauft wurde. Der ist aber aus den Supermärkten wieder verschwunden. Und ich habe auch den Eindruck, dass man eine Zeit lang häufiger so kleine Packungen mit snackbaren Insekten gefunden hat, die ich in der letzten Zeit nicht mehr in Supermärkten gefunden habe. Wenn man sich für die Produkte interessiert, bekommt man die Produkte aber trotzdem. Das aber dann vor allem übers Internet, also über spezialisierte Shops, die eben ganz explizit Insektennudeln, Insektenriegel oder andere Insektenprodukte verkaufen.
Haben Sie eine Idee, woran das liegt? Also weil einfach die Nachfrage nicht da war oder war es vielleicht auch zu teuer? Weil ich habe mal geguckt und war so ein bisschen schockiert, was so eine Packung Grillensnacks zum Beispiel kostet.
Das sind mit Sicherheit beides Faktoren, die da mit reinspielen. Beim Preis ist es eben so, dass die Produkte tatsächlich relativ teuer sind. Das könnte sich allerdings sehr stark ändern, wenn die Produkte in größerem Maßstab produziert werden, weil Insekten eigentlich relativ günstig produziert werden können. Aber derzeit ist der Maßstab eben so klein, dass dadurch große Kosten pro Produkteinheit entstehen. Aber das ist natürlich ein Faktor, der Menschen auch abschreckt, etwas mal zu probieren.
Glauben Sie, dass sich das demnächst ändern könnte? Also haben Sie da irgendwelche Anhaltspunkte, wie sich das entwickeln wird?
Bisher sieht das eher dünn aus, das Interesse bei den Verbrauchern an den Produkten. Aber ich denke, das Thema kriegt im Moment so viel Aufmerksamkeit, dass ich mir vorstellen könnte, dass sich das nochmal ändert. Ernährung ist ja sowieso etwas, was sich immer irgendwie verändert. Im Moment geht es stark in Richtung weniger Fleisch essen. Und ich denke, je präsenter so ein Thema ist, je häufiger Leute damit in Berührung kommen, desto geringer werden auch die Berührungsängste mit so einem Thema. Und deswegen bin ich in der Hinsicht einfach sehr gespannt, was die Zukunft bringt.
Vielen Dank. Herr Rasch, Sie glauben ja daran, dass Insekten Snacks Potenzial haben, sonst hätten Sie Ihre Start-up-Idee vermutlich inzwischen aufgegeben. Warum glauben Sie, dass Insekten guter Markt sind?
Ja, also wir von Wicked Cricket sagen immer, Insekten-Snacks sind gesund, grün und geil. Und ja, die meisten Punkte haben Sie ja hier schon aufgezeigt. Nur dieses Geile für uns, das ist eigentlich noch ein bisschen zu wenig zur Sprache gekommen. Es macht nämlich eigentlich echt Spaß, Insekten zu essen. Oder es ist ein kulinarisches Vergnügen. Ja, wieso das nicht annehmen? Ja, wir leben in einer globalisierten Welt. Wir müssen uns jetzt nicht auf unser soziokulturelles Erbe ja, berufen und da dort bleiben. Nee, wir können uns natürlich auch dem gegenüber öffnen. Und ja, die Möglichkeiten sind einfach so unglaublich vielfältig.
Was finden Sie denn daran so besonders? Also besonders lecker oder ist es einfach so die Lust, was Neues auszuprobieren, was Ungewöhnliches? Können Sie das jemandem erklären, der noch nie Insekten gegessen hat?
Ja, also ich habe natürlich sehr, sehr viele Berührungspunkte. Ich habe schon die grüne Waldameise gegessen. Die schmeckt so sehr nach Zitrone, dass man aus ihr ein Sorbet herstellen kann, ohne ein Zitronensorbet, ohne einen Tropfen Zitrone. Spannend. Es gibt die Kokosmarde, lebt in der Kokosnuss. Sie schmeckt so nach Kokosbutter. Ganz eigener Geschmack. In Namibia wird die Bolognese hergestellt aus der Mopane-Raupe. Es gibt so vielfältige Methoden, Möglichkeiten. Ja, wir bieten die Snacks auch in süß oder salzig an, die gebrannte Grille mit Zimt und Zucker. Ja, das macht Spaß. Und mich erinnert es tatsächlich immer ein bisschen an Sushi. Ja, vor 40, 50 Jahren hätte sich das wahrscheinlich auch keiner gedacht, rohen Fisch im Algenmantel zu essen. Und mittlerweile gibt es das sogar auf dem Land und wird definitiv überall angenommen. Und das ist eine Entwicklung, die wir da durchmachen, bewusst oder unbewusst. Und die einen öffnen sich schneller, die anderen weniger. Genau, ich glaube, das kommt auf jeden Fall.
Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt, was bei Wicked Cricket so im Angebot ist. Also konzentriert sich das im Augenblick auf Snacks oder können Sie so einen kurzen Überblick mal geben, was man bei Ihnen bestellen kann?
Genau, also derzeit haben wir nur Snacks im Angebot und zwar geröstete Grillen und geröstete Heuschrecken und geröstete Mehlwürmer. Und dann haben wir auch noch Chips. Das sind Erbsen und Linsenchips. Das ist die Basis und da ist eben auch ein Anteil an Grillen enthalten.
Die dann genau, gemahlen sind wahrscheinlich.
Genau, das ist dann die pulverisierte Grille, Grillenmehl, irreführend. Und einen Riegel hatten wir auch schon mal. Das ist ganz schön viel Arbeit. kommen wir vielleicht auch bald mal wieder. Und unser großes Ziel ist es aber wirklich, weil wir wollen ja nicht nur auf der Snackschiene bleiben, wir wollen ja irgendwie auch konkurrieren mit Frischfleisch, mit Fleisch. Mhm. Unser großes Ziel, das ist schon ein gekühltes, frisches Produkt im Supermarkt anbieten zu können.
Also sowas wie so ein Burger Patty zum Beispiel.
Ja, tatsächlich finde ich, um den Menschen zu sensibilisieren auf das Insekt, ist es eigentlich notwendig, dass wir Shrimps beispielsweise ersetzen durch Landshrimps, durch Heuschrecken, die ja recht schön auf angeordnet werden und hier in so einer kleinen Packung neben den Shrimps genauso Platz finden könnten. Ich glaube, da ist ja die Grenze gar nicht so groß.
Mhm. Woher kommen denn die Insekten, die Sie verkaufen? Also wo werden die gezüchtet?
Genau, wir könnten die natürlich aus Asien beziehen und da sind die Kilopreise auch definitiv geringer und da da wird höher skaliert, ganz einfach, aber die schmecken ganz oft nach Fischmehl und da ist auch der ökologische Gedanke und natürlich die Transportkosten sind da irre. Ja, wir haben einen süddeutschen Züchter aus in der Nähe von Ulm und der liefert uns ja wirklich hervorragende Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen und der züchtet die tatsächlich auch schon, der hat Erfahrung seit 40 Jahren.
Also weil Sie jetzt sagen, die aus Asien schmecken manchmal nach Fischmehl, schmeckt man also, womit die Insekten wiederum gefüttert wurden auch?
Tatsächlich schmeckt man das. Also wir probieren da auch gerade so ein bisschen rum mit Basilikum beispielsweise. Aber ja, man schmeckt es. Normalerweise Insekten bekommen ja was Frisches mit Vitaminen, meistens Karotten und dann noch irgendwas mit Proteinen. Hier bietet sich Hafer an, also Haferflocken, Karotten, ja, und das schmeckt man tatsächlich, die schmecken ein bisschen getreidig oder nach Popcorn, sagen viele, ein bisschen nussig, sagen auch viele, genau, und das ergibt sich aus der Nahrung.
Gibt es in dem Bereich auch sowas wie artgerechte Haltung, also muss man da was Besonderes beachten, wenn man Insekten züchten will?
Man schaut natürlich, dass es den Tieren gut geht, sonst pflanzen die sich ja natürlich auch nicht so gut fort. Man muss darauf achten, dass nicht so viel Besatztiere in der Zucht sind und auf die ganzen Parameter, Luftfeuchte, Temperatur und die Nahrung muss man natürlich auch extrem reinhalten. Das ist alles, kann man sich vorstellen, wie ein recht großes Labor. Es muss sehr, sehr reinlich zugehen, damit da nichts von außen reinkommt. Da will man natürlich nichts kontaminieren in so einer Zucht. Wenn es den Insekten gut geht, dann geht es dem Züchter natürlich auch gut. Und um das Ganze möglichst ökologisch zu halten, sollten halt eben Nebenprodukte, Reststoffe aus der Produktion, landwirtschaftlichen Produktion oder Nahrungsmittelproduktion verwendet werden.
Und es gibt da auch Vorgaben unter Umständen?
Es gibt eine Richtlinie von Naturland beispielsweise zur ökologischen Insektenzucht, aber es gibt natürlich auch normale Vorgaben von der EU, die Insektenzucht regulieren. Ja.
Okay, und ob Insekten überhaupt als Lebensmittel verkauft werden dürfen, das regelt die Novel Food Verordnung der Europäischen Union, denn Insekten gelten als sogenannte neuartige Lebensmittel. Und was in dieser Novel Food Verordnung genau drinsteht und welche Voraussetzungen ein Lebensmittel erfüllen muss, das haben wir mal kurz zusammengefasst.
Innerhalb der EU können Waren frei gehandelt werden, also auch Lebensmittel. Um Probleme mit bisher eher ungewöhnlichen oder anders gesagt neuartigen Lebensmitteln zu vermeiden, muss jedes davon neu zugelassen werden. Wie genau steht in der Novel Food Verordnung, die für alle Staaten der Europäischen Union gilt? Sie betrifft konkret alle Lebensmittel, die es in der EU vor Mitte Mai 1997 praktisch noch nicht gab. Dabei geht es vor allem darum, dass die Produkte sicher und unbedenklich für die Gesundheit sein müssen und um die Frage, ob Verbraucherinnen und Verbraucher zusätzliche Hinweise auf der Verpackung brauchen. Beispiele für bereits zugelassene Novel Foods sind Chiasamen, Mikroalgen, Pilze, die mit UV-Strahlen behandelt wurden, oder verschiedene Arten von Insekten wie Grillen oder die Larven des Getreideschimmelkäfers. Die wurden zusammen mit den Heimchen erst Anfang des Jahres neu als Lebensmittel zugelassen. Der Ablauf ist dabei so: Ein Unternehmen, das ein neuartiges Lebensmittel auf den Markt bringen will, stellt einen Antrag auf Zulassung bei der Europäischen Kommission und fügt Studien zu diesem Lebensmittel bei. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, prüft dann diese Studien. Und dann entscheidet am Ende die Europäische Kommission, ob das Produkt in der EU auf den Markt kommen darf und ob es mit besonderen Hinweisen versehen werden muss, zum Beispiel im Hinblick auf Allergien oder wie das Lebensmittel zubereitet werden muss. Ist das Produkt dann einmal zugelassen und auf dem Markt, gibt es aber für Verbraucherinnen und Verbraucher keinen extra Hinweis, dass es sich um ein neuartiges Lebensmittel handelt. Ein bisschen einfacher wird es mit der Zulassung für das den Antrag stellende Unternehmen, wenn es um ein Lebensmittel geht, das in einem anderen Land schon seit mindestens 25 Jahren als sicher gilt.
Herr Rasch, haben Sie mit Wicked Cricket schon mal so einen Antrag gestellt? Können Sie da von Erfahrungen berichten?
Also wir haben mit Wicked Cricket keinen Antrag gestellt, aber unser Züchter hat verschiedenste Anträge schon gestellt, auch im Hinblick auf andere Insektenarten. Also momentan sind es ja eben nur diese fünf Insektenarten, aber er hat eben dieses Prozedere schon durchlaufen.
Mhm. Genau. Und wie lange, erzählen Sie gerne, wie das abgelaufen ist und wie lange das vielleicht gedauert hat auch.
Ja, das dauert, es kann bis zu 5 Jahre dauern, bis dieser Antrag eben genehmigt wird. In der Regel wird bei diesen drei Insektenarten wurde jetzt ein beschleunigtes Zulassungsverfahren genehmigt. 2 Jahre hat das, glaube ich, gedauert. Auf jeden Fall ist das wahnsinnig viel Arbeit. Ja, man muss ja genaueste Daten über die Zucht angeben, über die Fütterung, über die Verarbeitung natürlich dann auch. Und da muss man sich natürlich auch an die Regeln halten. Beispielsweise in der Schlachtung ist nur der thermische Schock eben erlaubt. Das heißt, man muss sie ganz extrem runterkühlen oder man könnte sie auch erhitzen, aber das Runterkühlen, das wäre der natürliche Prozess, den man dann praktisch imitiert.
Mhm. Ja. Frau Fischer, haben Sie dann Überblick, wie oft sowas ungefähr im Bereich Insekten passiert, dass da so Anträge bei der EU gestellt werden?
Also bisher sind ja seit 2021 4 Insektenarten zugelassen worden und es gibt noch eine ganze Menge mehr Anträge, die derzeit laufen. Das kann man sich auch online angucken. Also alle offenen Anträge im Bereich Novel Food können online eingesehen werden. Und da bleibt eben spannend, was davon zugelassen wird und was nicht. Ein besonders spannendes Beispiel sind die männlichen Larven der Honigbiene, weil die ohnehin bei der Imkerei häufig aussortiert werden, um eben den Bienenstock vor bestimmten Milben zu schützen, die da sehr anfällig für sind. Und das ist natürlich eine spannende Option, wenn es da dann eine Verwendung für etwas gibt, was bisher einfach im Lebensmittelbereich keine Verwendung gefunden hat.
Verstehe. Ich habe eine Frage per E-Mail bekommen. Die Frau Carstens fragt, was sind denn genau Insekten? Also sind Würmer auch Insekten? Isst man den Panzer der Insekten oder enthalten sie auch Fleisch? Vielleicht ist das eine Frage, die der Herr Ritter beantworten kann.
Ja, also Insekten sind klar als Tierart definiert. In der Regel werden die Teile des Insekts, falls sie vorhanden sind, die stören, wie Flügel oder Beine oder ähnliches, was also beim Essen einfach auch Schwierigkeiten macht, dann auch entfernt, sodass man dann ein Lebensmittel hat, was dann sehr einfach auch dann zu essen ist. Wir nehmen Chitin schon auch mit auf, das heißt also der Panzer wird häufig dann auch mitgegessen. Interessanterweise gibt es jetzt allererste Studien, die zeigen, dass dieses Chitin, das wir da zu uns nehmen, vielleicht sogar ein Ballaststoff ist, der für unser Mikrobiom, das heißt also unsere Darmbakterien, sogar vorteilhaft sein kann. Also da gibt es tatsächlich Untersuchungen, die ganz überraschende Ergebnisse auch noch geben. Ich wollte noch mal kurz auf die Honigbienendrohnenbrut kommen, weil das wirklich ein ganz spannender Bereich ist. Damit beschäftigen wir uns auch im Moment und sehr schön, wie Frau Fischer das auch nochmal erwähnt hat, dass das also ein Potenzial bietet. Tatsächlich haben wir hier eine Art von Protein, das wir im Moment tatsächlich wegwerfen. Also das sind 1500 Tonnen, schätzt man so ungefähr, in Deutschland, die jedes Jahr in der Imkerei verloren gehen. Und wenn wir hier eine Alternative finden oder die auch zulassen können, es ist jetzt gegenüber den Millionen Tonnen von Fleisch, die wir sonst in Deutschland produzieren, natürlich ein kleiner Teil, aber auch 1500 Tonnen ist schon eine gewisse Menge. Und wir arbeiten damit im Moment auch tatsächlich bei uns im Labor und lecker. Also auch das nochmal was.
Also Sie haben es schon probiert und hatten auch keine allergische Reaktion.
Tatsächlich habe ich da keine allergische Reaktion. Und was Herr Rasch auch nochmal sagt, dass das Ganze am Ende auch lecker schmecken muss und darüber sich der Markt entscheidet, gebe ich ihm vollkommen recht. Und was wir immer merken, ist tatsächlich, es ist richtig lecker. Also man kann es schlecht zubereiten, gut zubereiten, aber wenn es gut zubereitet ist, richtig lecker.
Wir haben den ersten Anrufer in der Leitung, Herr Probst. Ich glaube, Sie haben selber auch schon Erfahrungen mit Insektenessen gemacht, oder?
Leider noch nicht, muss ich gestehen. Aber ich war mal im Besitz eines Buches, eines Kochbuches aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1857. Und da war ein Rezept mit einer Maikäfersuppe drin. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass in Deutschland noch ganz normal auch Insekten auf dem Teller gelandet sind.
Das haben Sie nicht ausprobiert?
Ja, nein, leider nicht. Außerdem sind ja die Maikäfer auch relativ zurückgegangen, kann man sagen. Aber ich finde es einfach interessant. Ich habe mich natürlich deswegen daran erinnert, weil ich das mit Interesse damals gelesen habe. Und es ist einfach unsere Gewöhnung, dass wir mittlerweile eben nur noch industriell quasi produzierte Lebensmittel, egal ob im Bio oder im allgemeinen Sektor haben, weil wir die Arbeitsteilung halt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts so extrem veranstalten, dass wir unsere eigenen Lebensmittel ja nicht mehr herstellen oder sammeln oder so. Oder die wenigsten es zumindest von uns tun.
Könnte man aber wenn man sich entscheidet, Insekten zu essen, könnte man die ja sogar auch selber züchten, Herr Ritter. Ich glaube, da haben Sie auch einen Anhaltspunkt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, vielen Dank, dass ich da nochmal drauf eingehen darf. Weil es sind zwei Aspekte. Einmal tatsächlich, dass wir Mehlwürmer selbst züchten. Es gibt von Katharina Unger aus Österreich ein Start-up, das im Prinzip, wie man Sojasprossen selbst zu Hause züchten kann, auch einen Zuchtapparat für Mehlwürmer, wo die verschiedenen Stadien dann auch durchlaufen werden, man am Ende dann auch das Ganze ernten kann und so ein Stück weit autark sozusagen auch sein kann. Fand ich total spannend und ist also ein tolles Gerät, was Temperatur kontrolliert, Lüftung kontrolliert und am Ende kriegt man also eine Ernte auch raus. Zur Maikäfersuppe wollte ich noch erwähnen, dass der Anrufer tatsächlich recht hat. Es gibt ein Rezept, das ist das Einzige, was ich auch bisher recherchiert habe in Deutschland. Die Maikäfersuppe, wir haben sie auch selbst gemacht. Hat sich aber nicht durchgesetzt in Deutschland, weil es zum einen mal Maikäfer nicht immer gab und Maikäfer sich auch nicht züchten lassen und Maikäfer eher auch eine Notration auch waren. Also in Zeiten, wo es sonst nicht zu essen gab, hat man auf Maikäfer auch zurückgegriffen. Es ist eine sehr leckere, sehr intensiv, fast so nach Pilzarten, also so wie Champignons und Steinpilze schmeckende Suppe, die daraus wird. Man braucht so 30 Maikäfer, Beinchen und Fühler weg, dann anrösten in Mörser und dann kann man daraus eine Suppe machen. Sollte man aber unbedingt erhitzen, weil mit dem Hinweis auf, man kann ja wild irgendwo die Maikäfer oder überhaupt Insekten selbst sammeln für sich. Achtung, also zwei Dinge dabei. Zum einen mal sind nicht alle Insekten so, dass wir sie, manche stehen nur in der Naturschutz, also wir müssen da schon ein bisschen auch Acht geben. Insekten sind weniger werdend leider in der Natur, also deshalb ist das eine nicht einfach irgendwie sammeln und das andere ist, dass wir über Wildpflanzen oder Wild sammeln auch die Gefahr natürlich besteht, dass hier auch wir etwas essen, was eventuell auch gefährlich für uns sein könnte. Also die Übertragung von Zoonosen, das heißt also, dass wir uns da mit Krankheiten anstecken, ist da der Wildsammlung nicht ganz ausgeschlossen. Deshalb erhitzen auf alle Fälle.
Okay, aber vielleicht, Herr Probst, ist das dann doch noch mal eine Möglichkeit, das Rezept auszupacken, wenn der Herr Ritter sagt, es schmeckt so lecker im nächsten Frühjahr.
Diese Suppe als Notfall, wenn keine Krebse zur Verfügung standen, vorgeschlagen.
Okay.
Es sollte für die armen Leute quasi ein Ersatz sein. Die Reicheren konnten sich ja Krebse leisten.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Ja. Schönen Tag für Sie. Genau. Tschüss. Der Herr Bayer hat eine Frage zum Thema Insektenessen. Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ja, grüß Gott. Also ein Teil meiner Fragen wurde schon beantwortet, was die Ernährung der Insekten angeht. Mir geht es darum, es ist ja Massentierhaltung. Und da haben wir ja bei den Säugetieren auch das Problem mit Erkrankungen. Jetzt meine Frage, wie wird denn das geregelt bei der Insektenzucht bezüglich Medikamentation und Antibiotika? Denn ich beispielsweise, ich esse seit Jahren fast überhaupt kein Huhn mehr, weil mir
wegen
da
einfach zu
viel Schrott drin ist. Ja. Und da wollte ich wissen, wie das mit den Insekten ist. Da fallen ja auch noch mehr Individuen bei einem Ernährungsgang an und somit damit theoretisch auch mehr Medikamente, sage ich jetzt mal rein. Hypothetisch weiß ich nicht, nehme ich an. Danke.
Ja. Ja, Herr Rasch vielleicht, wissen Sie dazu was, ob solche Medikamente zum Einsatz kommen bei der Insektenzucht?
Also wir halten uns schon an die Naturland-Richtlinie und hier diese schreibt eindeutig vor, dass chemisch-synthetische Tierarzneimittel, Antibiotika, sonstige Medikamente auch im Fall von einem Parasitenbefall nicht zulässig sind.
Naturland heißt aber, das ist biozertifiziert und es gibt ja bestimmt auch Insektenzucht, die nicht bio ist.
Grundsätzlich muss man in der Zucht immer, wenn der Einsatz von Antibiotika erfolgt, immer nachweisen, dass der nicht schädlich ist. Das muss man definitiv. Wir halten uns hier an die recht neue, strengste Vorgabe, aber definitiv kann man das nicht garantieren. Ja, da muss man schon auf den Hersteller dann schauen.
Mhm. Ja. Ein Punkt bei Herrn Bayer war ja auch die Massentierhaltung. Kann man das beim Thema Insektenzucht so sagen? Frau Fischer, Sie sagten ja eigentlich, ist es gar kein so großer Markt? Würden Sie trotzdem sagen, das fällt unter Massentierhaltung? Wenn ja, warum oder warum nicht?
Also es werden natürlich relativ viele Insekten gezüchtet, um eben beispielsweise 1 Kilo Produkt am Ende zu erhalten. Aber Insekten leben generell ganz anders als Säugetiere. Das bedeutet, wenn man Säugetiere auf sehr engen Raum packt, dann leiden die Tiere darunter, während Insekten teilweise auch natürlicherweise auf relativ dichtem Raum leben. Also wenn man jetzt einfach nur sagt, eine große Zahl an Tieren ist direkt Massentierhaltung, dann fällt das sicher unter Massentierhaltung. Aber nach den aktuellen Erkenntnissen ist es für die Tiere eben deutlich weniger stressig oder schädlich, als es jetzt bei Säugetieren der Fall ist. Das ist ein Bereich, in dem natürlich auch noch mehr Forschung notwendig ist, weil einem Insekt sieht man sozusagen erstmal weniger an, ob es dem gut oder schlecht geht. Aber trotzdem, nach dem aktuellen Stand ist die Haltung von vielen Insekten auf weniger Raum deutlich weniger problematisch, als es bei Schweinen, Hühnern oder Kühen beispielsweise der Fall ist.
Mhm. Und das Thema mit den Medikamenten, können Sie dazu vielleicht auch noch was sagen?
Ja, auch da ist es eben so, dass die konventionelle Tierhaltung von Säugetieren eben relativ viel Antibiotika verbraucht. Das ist zumindest derzeit bei Insekten nicht der Fall, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass es für die Tiere einfach natürlicher ist, auf so wenig Raum zu leben. Und wenn Tiere natürlicherweise so leben, dann ist es natürlich auch ein Hinweis darauf, dass das keine Bedingungen sind, unter denen sich Krankheiten jetzt wahnsinnig stark ausbreiten könnten. Das wäre in der Natur ein großes Problem. Und insofern würde ich auch da sagen, die Problematik ist bei den Insekten auf jeden Fall in dem Maßstab, in dem es derzeit betrieben wird, geringer.
Okay. Herr Bayer, konnten wir damit Ihre Bedenken so ein bisschen ausräumen?
Nein, das waren rein Fragen und ich finde die Antworten sehr beruhigend. Und ich werde gucken, dass ich Produkte hier erwerben kann und nichts importiere. So einfach ist das.
Sehr gut. Ja, dann guten Appetit und einen schönen Tag.
Ebenso. Danke. Tschüss.
Tschüss. Wir haben noch einen Hörer, Herr Schmidlin. Und Sie haben aber jetzt wirklich schon mal selber auch Insekten gegessen.
Ja, richtig. Schönen Gruß in die Runde. Ich komme aus Wiesbaden. Ja, ich war vor ein paar Jahren im Birma-Urlaub und da ist es so, die haben ja so Wasserbüffel und die werden ja für die Landwirtschaft eingesetzt und sind sehr wertvoll. Deswegen werden keine Rinder gegessen, weil die viel zu, ja, wie gesagt, zu wertvoll sind. Und dann waren wir auf dem Markt und da wurden so ganz große frittierte Käfer angeboten. Und dann habe ich einfach mal zugegriffen und mal so 10 Stück gekauft und dann so reingebissen. War dann ein bisschen komisch, weil so Beinchen dann zwischen den Zähnen waren. Also gewöhnungsbedürftig erstmal. Aber die haben so ein bisschen nussig geschmeckt. Also war ein leckerer Snack, war knusprig. Und ja, war auf eine positive Erfahrung. Und dann habe ich sie ein paar Tage später nochmal gekauft. Und kann eigentlich nur Positives sagen. Also war relativ begeistert. Aber die kriegt man halt hier in Deutschland so in der Form nicht.
Und haben Sie hier in Deutschland mal Ausschau gehalten nach Produkten?
Ja. Ja, war ja mal eine Zeit lang, mal hier, mal da, mal beim Discounter in der Aktion, relativ teuer auch. Der Geschmack hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber dann war die Ware ja auch schon verschwunden. Dass ich jetzt im Internet gezielt geschaut habe, das war jetzt noch nicht der Fall, aber ich war auf jeden Fall sehr positiv angetan und würde auch jeden Fall jederzeit wieder essen. Ne?
Ja, das klingt doch gut. Vielleicht tut sich ja demnächst
ja,
noch mal was.
Allerdings ist es halt auch der Deutsche, da habe ich auch schon Ihre Kollegen gesagt, also was der Bauer halt nicht kennt, das frisst er nicht, sage ich mal. Und da muss man halt auch viel Kommunikationsarbeit und Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist bisher noch nicht so in dem Maße passiert, aber das machen Sie heute mit Ihrer Sendung ganz wunderbar.
Und das macht der Herr Ritter ja auch mit seiner Forschung. Ja, vielen Dank. Schönen Tag für
ja,
Sie noch.
Ja, sehr gerne. Ciao.
Ciao. Herr Ritter, können Sie vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, also inwiefern Sie versuchen, das Image zu verändern?
Ja, also Image zu verändern vielleicht nicht, aber indem wir einfach versuchen festzustellen, wie und an welchen Stellen denn die Akzeptanz begrenzt ist und warum sich Ekel ausprägt und wie man darauf am besten auch reagiert. Und das Wichtigste ist, was man feststellen muss, es läuft nicht über den Weg, dass wir sagen, Mensch, das hilft der Umwelt und das ist auch gesund für uns. Diese Themen sind eher zweitrangig, wenn wir Entscheidungen treffen. Wir machen so 200 Entscheidungen am Tag, die wir mit Essen in Verbindung bringen, ob wir Kaffee trinken morgens, ja oder nein, und dann geht das und zieht sich das über den Tag weg so, und die allermeisten sind unbewusst und wir entscheiden auf der Basis dessen, dass wir gerade die Dinge, die uns optisch und auch geschmacklich lecker erscheinen, dass wir die sofort bevorzugen. Und die rationale Schiene, dass wir sagen, und das hat auch noch ein gutes Gewissen, weil wir hier also den Planeten auch noch retten mit und so weiter, das trifft bei den Entscheidungen erst ganz spät sozusagen, und dann haben wir die Sachen schon auf dem Teller oder gegessen oder im Einkaufskorb. Also ganz wichtig ist bei der Entscheidung, es muss optisch so aussehen, dass es lecker aussieht, und es muss dann auch lecker schmecken. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir auch wieder kaufen, so wie es eben auch Herr Schmidlin schön erzählt hat, dass er gesagt hat, nur am nächsten Tag bin ich hin und habe dann nochmal ein zweites Mal zugegriffen, weil es einfach so lecker war.
Ja, vielleicht, also gibt mehrere Anhaltspunkte, ne, wo man Leute vielleicht für Insektenessen gewinnen kann. Herr Rasch, wie machen Sie das denn mit dem Marketing? Also, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist es verpackt? Wie wird's verkauft? Welche Argumente versucht man den Leuten irgendwie entgegenzubringen?
Also wir merken natürlich immer, wenn wir mit den Kunden direkt in Kontakt treten, beispielsweise auf Messen oder in Unternehmen, wenn wir gebucht werden als Catering, als besonderes Catering, dann es ist es viel, viel schöner. Ja. Die Leute verstehen es. Wir können das den Leuten erklären. Die Menschen nehmen das an, und eigentlich öffnet sich die meisten. Und wenn sie es probieren, dann sind die meisten auch wirklich begeistert. Also ich glaube, so einen direkten Kontakt ist es am einfachsten. Das geht natürlich nicht immer. Mhm. Und deswegen,
treten Sie denn manchmal in den direkten Kontakt auf Messen oder sowas?
Definitiv, ja. Auch innerhalb von Unternehmen, die uns eben buchen. Auf Messen waren wir auch schon sehr oft, Street-Food-Märkte. Ja, das kommt immer wahnsinnig gut an. Im Supermarkt fehlt das natürlich. Und ich glaube, das dauert noch so ein bisschen. Aber ich glaube, wenn wir da weiterhin aufklären, wir merken auch schon, wir müssen nicht mehr die ökologischen oder gesundheitlichen Faktoren nennen. Wir müssen eigentlich nur noch die Leute ranführen, ein bisschen.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Krause. Und Sie haben eine Sorge beim Thema Insektenessen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, guten Tag in die Runde. Vielen Dank für Ihre stets informativen Berichte. Meine Frage geht in folgende Richtung. Ich habe bislang vermisst, dass man darüber spricht, dass man mit Insekten ja letztlich auch den Kot der Insekten, also die Ausscheidung, zu sich nimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zum Beispiel, der tierische Nahrung nimmt, sowas mitessen würde. Wie ist da die Haltung und wie ist da potenzielle Gefährdung oder überhaupt? Ich sag mal, es ist ja nicht in unserem Verständnis, dass wir Kot zu uns nehmen normalerweise. Mhm. Wie sieht da die Situation aus?
Ja, Herr Rasch vielleicht. Also gibt es jemanden, der das Insektengehege sauber macht?
Also in der Tat ist es so, dass in der Zucht die letzten, glaube ich, der letzte Tag oder die letzten 1,5 Tage so gestaltet werden, dass die keine Nahrung mehr bekommen und praktisch sich dann entleeren. Man macht das, glaube ich, bei den Krabben genauso, bei den Kleinen. Und ja, natürlich ist der Darm da nicht weg, aber er ist sozusagen fast entleert. Aber es ist richtig, komplett ausschließen, dass er einen Darminhalt in noch uns da kommt, ist. kann man nicht definitiv. Mhm. Ja. Aber die Grenzwerte sind da so gering in der Schadstoffbelastung, dass es auf jeden Fall sich nicht negativ auf den menschlichen Körper auswirkt. So die Erkenntnisse bisher. Mhm. Aber definitiv muss man da noch weitere Forschungen betreiben, denke ich auch.
Herr Ritter, ist das auch Ihre Erfahrung aus den Experimenten, die Sie an der Fachhochschule machen?
Ja, also vielen Dank für die Frage, weil das ist tatsächlich ein Punkt, den man beachten muss, unbedingt auch. Und so wie Herr Rasch das erläutert hat, ist das schon richtig. Es wird schon bei der Zucht darauf Acht gegeben, dass tatsächlich die Darmentleerung auch schon, bevor wir ernten, sozusagen da ist. Und weil ich hatte tatsächlich auch vor, ich glaube, 10 Jahren mal den Fall gehabt, dass mir jemand Mehlwürmer mitgebracht hat für ein Experiment. Und ich wollte die eigentlich besorgen und er hat sie aus einer Zoohandlung besorgt und die Tiere hatten also in Holzspänen gelebt irgendwie. Und da wurde überhaupt nicht drauf geachtet, dass da am Ende die Ausscheidung vollständig war. Und was habe ich gegessen? Es war zu, ich gefühlt, sagen wir mal, 90% Holz. Mhm. Also deshalb ist es tatsächlich notwendig, dass man darauf achtet. Und also ich kann auch nur davon abraten, irgendwelche Zoohandlungen zu gehen und da Mehlwürmer zu kaufen, die eigentlich als Futter gedacht waren. Also geschmacklich ist das schon mal daneben. Und die Gefahr, dass man hier auch etwas isst, was man gar nicht essen will, besteht.
Also da gibt es schon andere Richtlinien einfach für Insekten, die dann als Lebensmittel für Menschen verkauft werden.
Exakt. Also die Zucht heute in Europa ist, da hat die EU von Anfang an sehr restrikt drauf geachtet, dass hier ordentlich und sauber gearbeitet werden muss, weil man natürlich verhindern will, dass bei den Verbrauchern durch Fälle, wo unhygienisch gearbeitet wird, die ganze Art der Ernährung sozusagen in Verruf kommt. Und deshalb war von Anfang an auch der EU klar, es handelt sich hier um Tiere. Tiere müssen besonders behandelt werden. Bei Tieren besteht eine besondere Gefahr auch der Übertragung von Krankheiten. Also ob ich jetzt ein Schwein habe oder ob ich jetzt Mehlwürmer züchte, ich muss bei beiden mit hohem Grad Hygienemaßnahmen auch berücksichtigen und auch nochmal auf den Einsatz von Antibiotika. Also hier in Europa ist mir nicht bekannt, dass Antibiotika eingesetzt werden. Die Züchter selbst sagen, dass sie das auch gar nicht machen, aber das ist etwas, was man unbedingt auch überprüfen, kontrollieren und berücksichtigen muss. Mhm.
Vielen Dank. Ja, Herr Krause, ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank. Das ist ja auch insbesondere für die Leute interessant, welche, was Sie ja eben auch ansprachen, das gegebenenfalls selber züchten möchten. Die müssen das ja auf jeden Fall dann berücksichtigen. Daher ist dieser Beitrag von Ihnen sehr wertvoll. Vielen Dank.
Noch ein guter Tipp. Ja, gerne. Tschüss, schönen Tag. Wir erweitern unsere Runde jetzt noch um eine weitere Person. Mein Kollege Thomas Meinhardt hat nämlich unser E-Mail-Postfach im Blick und da sind noch einige Fragen gekommen.
Oh ja, die schließen auch gleich an dem Thema, was wir eben hatten, nämlich die Gefahren. Da schreibt Steffen, die Frage multiresistente Keime sieht er einerseits als Gefahr oder auch die Übertragung von Zoonosen.
Wer möchte darauf eingehen?
Ich kann da gerne was zu sagen.
Mhm, Frau Fischer.
Und zwar ist es eben so, dass natürlich wie bei jeder Tierart Zoonosen von auch Insekten übertragen werden könnten. Allerdings ist die Gefahr bei Insekten da nicht größer als bei anderen Tieren. Es ist also kein Argument, was jetzt gegen den Konsum von Insekten spricht. Und multiresistente Keime entstehen ja dadurch, dass Antibiotika eben in großem Maße eingesetzt werden. Und wenn viel große Mengen davon eingesetzt werden, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Keime resistent werden gegen die Antibiotika. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass das in der Insektenhaltung einfach kein Thema ist. Und insofern dürfte das Problem bei den Insekten eben nicht vorhanden bzw. deutlich geringer sein als in der konventionellen Tierhaltung, wo Antibiotika einfach ein großes Problem sind.
Mhm. Nächste Frage kommt von Herrn Baumann. Er möchte wissen, ob es denn auch Zusatz- und Farbstoffe gibt, die bei der Zubereitung von Insekten verwendet werden?
Das kann wahrscheinlich auch die Frau Fischer beantworten, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also Insekten sind ja erstmal ganz normale Lebensmittel, auch wenn sie noch nicht so geläufig sind. Es gelten genau die gleichen Regeln wie für andere Lebensmittel. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Burger Patty aus Insekten herstellt, dann dürfen da auch Zusatzstoffe verwendet werden, wie in jedem anderen Burger Patty auch. Aber es gibt jetzt keine speziellen Zusatzstoffe, die im Kontext mit Insekten verwendet werden. Andersrum gibt es aber Zusatzstoffe, die es auch schon lange gibt, die auf Insekten basieren. Zum Beispiel das rote Karmin, ein roter Farbstoff, der in vielen leuchtend roten Lebensmitteln, aber auch in Kosmetik zum Beispiel vorkommt. Der wird aus einer bestimmten Läuseart hergestellt. Und insofern gibt es keine speziellen Zusatzstoffe für Insekten, aber es gibt schon lange Zusatzstoffe, die aus Insekten hergestellt werden.
Und erkennt man das denn? Weil also es gab ja eben auch die Sorge, die wir angesprochen haben, dass einem Insekten sozusagen untergejubelt werden in einem Lebensmittel, ohne dass man es merkt. Das könnte in dem Fall dann ja schon so sein, oder?
Also Aufschluss gibt da immer die Zutatenliste. Wenn echtes Karmin in der Zutatenliste steht, dann ist es eben genau die Information, hier ist ein Insekt drin. Das setzt natürlich das Wissen voraus, dass man weiß, was echtes Karmin ist. Aber die Zutatenliste, die ist vorgeschrieben und muss auch vollständig sein. Und insofern, wenn es einen interessiert, kann man da eben nachschauen. Tatsächlich gibt es aber viele Leute, die zum Beispiel noch ein bisschen Hemmungen haben, beispielsweise Grille zu probieren, die aber trotzdem sagen, naja, wenn jetzt meine Süßigkeiten mit echtem Karmin gefärbt sind, dann esse ich sie trotzdem, einfach weil man das gewohnt ist und weil das eben das Vertraute ist. Da ist diese Kopfsache quasi dann vorgelagert. Man hat es erst probiert, bevor man erfahren hat, dass da schon seit Ewigkeiten Insekten verarbeitet werden und dann hat man weniger Hemmungen.
Das Beispiel mit dem Lippenstift, Farbstoff in der Kosmetik, Lippenstift, hat Herr Kruse auch angesprochen. Gibt es denn noch andere Beispiele, die sehr geläufig sind oder häufig sind, die uns nur gar nicht so bewusst sind? Also jetzt mal einen kurzen Schlenker auf die Kosmetik gemacht.
Im Kosmetikbereich würde ich sagen, ist das der größte Klassiker, wobei Kosmetik auch nicht ganz mein Spezialgebiet ist.
Weil sie bei den Lebensmitteln unterwegs sind.
Gut, ganz genau. Dann lassen wir es bei dem Klassiker. Eine Hörerin oder Hörerin möchte wissen, wo kann man denn Insektenprodukte beziehen? Wo hat man überhaupt eine Auswahl? Kann man, wo man gucken kann oder auch im Internet natürlich oder überhaupt Fragezeichen?
Ja, das geht, glaube ich, wieder an Frau Fischer.
Sehr gerne. Genau. Also Insektenprodukte bekommt man auf jeden Fall im Internet. Es gibt Online-Shops, die spezialisiert sind auf solche Produkte. Ab und an gibt es solche Produkte auch im stationären Handel, in Outdoor-Läden manchmal, selten auch in Supermärkten. Allerdings muss man da schon sehr genau gucken, um da was zu finden. Und insofern ist das Internet da die komfortabelste Bezugsquelle derzeit.
Sehr gut. Wir haben noch eine weitere Hörerin, die auch von eigenen Erfahrungen berichten möchte, glaube ich. Frau Sander, guten Morgen.
Guten Morgen an die Runde. Ich wollte sagen, ich habe schon vor 25 Jahren, wie ich in Mexiko war, Insekten gegessen. Mhm. Die waren geröstet und die haben gemundet, so wie gebrannte Mandeln.
Was war denn das genau?
Ja, das war ganz toll. Und wir haben die auf dem Markt in Mexico City, haben wir die dann so, wie man es eben sieht, gegessen und das war gut. Und gegen Züchtung von Insekten habe ich nichts, wenn sie einwandfrei gezüchtet werden. Mein zweites Veto ist, wenn man die Insekten, wenn man jetzt die Aufzucht von jungen Vögeln beobachtet und man findet so gut wie keine Insekten mehr. Die jungen Vögel können fast nicht mehr von den alten richtig großgezogen werden. Dann ist das für mich ein bisschen ein Problem, mit den Insekten zu essen.
Sehen Sie das Problem auch, Herr Ritter, vielleicht?
Mhm. Also zum einen mal interessant, Mexiko ist tatsächlich das Land, das mit die meiste Vielfalt an Insekten in der Ernährung auch jetzt schon anbietet. Also dass man da auf dem Markt was findet und dass es auch lecker schmeckt und so weiter, kann ich mir gut vorstellen. Der Rückgang der Insekten in unserer Natur ist natürlich ein Problem. Und deshalb ist das gezielte Züchten der Insekten zwar eine Alternative, ob wir jetzt diese Insekten, die wir züchten, essen oder nicht, hat auf die Natur jetzt direkt keinen Einfluss.
Ja, das denke ich mir schon.
Und es hilft eher, dass wir, wenn wir uns klimafreundlicher ernähren, in Anführungsstrichen, und lecker einfach etwas essen, was weniger das Klima schadet, als wenn wir jetzt Säugetiere in dieser großen Menge züchten, dann tun wir also an der Stelle noch was Gutes. Worauf wir natürlich achten müssen, ist, dass wir nicht Wildinsekten sammeln, die die bedroht sind als bedrohte Tierart und da sozusagen Fehler machen, die wir vermeiden können.
Ja, also wie gesagt, ich habe nichts gegen die Insekten. Wie gesagt, ich habe sie ja probiert, die schmecken lecker. Und wenn sie ordentlich und gut gezüchtet werden, gut. Und die das gerne essen, haben sie meinen Segen. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen zwiespältig in der
Richtung. Das kann ich verstehen. Ja, vielen Dank, Frau Sander, für den Beitrag und noch einen schönen Tag für Sie. Herr Meinhardt, wir haben noch mehr Fragen.
Das Stichwort Mexiko als Insektenverzehrland wurde genannt. Welche anderen Länder sind denn noch da führend, wenn man jetzt an den nächsten Urlaub denkt, dass man sich da vielleicht drauf einstellt, ach ja, könnte ich ja mal probieren. Wo kann man?
Insektentourismus.
Ja, also da gibt es weltweit tatsächlich in Asien so einen Hotspot, wo man sehr viel probieren kann. China ist natürlich jetzt nicht unbedingt vielleicht das Tourismusland Nummer eins, aber auch dort finden wir ganz viel in der normalen Ernährung noch. Das wären so die Länder, wo ich sagen würde, das ist einfach spannend, interessant. Ansonsten kommen noch Australien und auch in Afrika gibt es einige Länder. Aber auch dort muss man genauer hinschauen. Die Menschen dort sind es gewohnt zu essen, aber wenn sie sich leisten können, gehen sie häufig dann von Insekten auch schon wieder weg. Also weil das doch ein Essen ist, was eher in die normale Küche kommt und nicht unbedingt als Besonderheit. Für uns ist es eine Besonderheit. In diesen Ländern ist es eher so die Küche der normalen Bevölkerung. Wenn was Gehobeneres gegessen werden soll, dann leider schaut man dann eher nach Westen und guckt, ob man dann irgendwie Hühnchen, Rind oder Schwein dann bekommt.
In Südkorea habe ich vor 2 Monaten geröstete Seidenraupen gegessen. Und das ist dort ein traditionelles Essen, das man zum Beispiel auch bei Stadtfesten bekommt. Es hat mich Überwindung gekostet, aber sie haben gut geschmeckt, schreibt Emily. Also noch ein weiteres Land, wobei Südkorea ja auch Asien ist. Ein Tipp von Herrn Kruse, er sagt, Mehlwürmer und Heuschrecken könne man als Tiefkühlware kaufen und in Erdnussöl ausbraten. Das ist jetzt sozusagen der Küchentipp. Ist das, Frau Fischer, eine gute Idee?
Es klingt spannend. Ich habe keine Erfahrung damit. Ich könnte auch nicht sagen, wo genau man das jetzt beziehen kann, aber klingt nach einem interessanten Rezept.
Wer hat es schon mal probiert?
Ja, ich habe schon mal probiert. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Rezept. Ich würde noch einen Satz zu den Seidenspinnerraupen sagen, weil tatsächlich kann man auch noch mal unterscheiden zwischen den Insekten, die Fraßkonkurrenz sind. Das heißt, die das essen, was wir auch essen. Und das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, wenn wir sozusagen die Tiere mit dem füttern, was wir so direkt auch essen können. Neue Entwicklungen gehen auch dahin zu schauen, gibt es Insekten, die etwas essen, was wir gar nicht essen können. Also dazu gehören auch die Seidenspinnerraupen, die dann eher so Lorbeerblätter oder sowas dann essen, wo wir gar nicht bei uns auf den Teller kriegen würden. Und deshalb sind diese Insektenarten, finde ich, besonders spannend. Und da kommen wir auch in den Bereich von den Honigdrohnen, Bienenmaden, die weggeworfen würden, die eigentlich auch nicht das essen, was wir jetzt essen, sondern sich von aus der freien Natur erstmal den Nektar holen. Und von der Seite ist das nochmal ein Blick, der in Zukunft auch in der Forschung noch eine besondere Rolle spielen wird, keine Fraßkonkurrenz zu haben, sondern tatsächlich auch Insekten zu züchten, die andere pflanzliche Quellen haben für die Futterversorgung.
Würde das auch die biologische Bilanz oder den biologischen Fußabdruck verbessern? Frau Schlepper aus Berlin hatte nämlich Angst, dass zu viel Methan verbreitet wird, durch andere Tiere. Kann das auch bei Insekten passieren?
Kann bei Insekten jetzt eigentlich nicht passieren, aber es ist natürlich eine bessere Bilanz, wenn wir nicht Futter extra anbauen müssen, wie Hafer jetzt zum Beispiel. Es ist schon sinnvoll, so wie Herr Rasch das bei sich auch beschreibt, dass das im Moment eine bessere Bilanz gibt als Säugetiere, aber vielleicht sind wir sogar noch einen Ticken besser, wenn wir Insektenarten züchten, die ganz aus der Futterfraßkonkurrenz raus sind. Methan spielt aber da keine Rolle.
Wie schaut es aus mit der Werbung? Eine Hörerin aus Bad Homburg sagt, wenn jetzt erstmal richtig die Werbetrommel gerührt wird, dann werden vielleicht auch die großen Supermarktketten auf diese Lebensmittel einsteigen. Wie sieht es aus mit der Werbung bisher? Vielleicht Frau Fischer?
Also bisher gibt es wenig Werbung im öffentlichen Raum oder im Fernsehen für solche Produkte, weil es eben in sehr kleinen Shops, sage ich mal, eher verkauft wird. Wenn die großen Supermarktketten damit anfangen, dann würde die Werbung natürlich auch zunehmen. Und ich denke, damit würde auch das Interesse an solchen Produkten steigen, weil, wie wir ja schon in der Sendung erwähnt haben, es hat viel zu tun mit Gewohnheit von Lebensmitteln, ob man sich das überhaupt traut zu essen oder ob man das in den Alltag integriert. Und je präsenter solche Lebensmittel sind, je häufiger man sieht, ach guck mal, das kann ich im normalen Supermarkt beziehen, das sehe ich jeden Tag auf dem Weg zum Bahnhof, auf dem Werbeplakat, desto vertrauter kommt einem so ein Produkt auch vor. Und insofern, bisher gibt es wenig Produkte und wenig Werbung, aber das würde sich natürlich gegenseitig beflügeln.
Und dann wird es ja auch günstiger werden. Ne? Das Thema hatten wir ja auch, das ist ja für Verbraucherinnen und Verbraucher doch auch immer ein wichtiges Argument, denke ich.
Ganz genau. Also mit der Menge würden die Preise dann auch sinken. Und insofern ist es wie bei allen innovativen Produkten. Am Anfang ist es in kleinen Mengen erst auf dem Markt und entsprechend teuer. Aber je größer das Thema wird, desto günstiger werden die Produkte auch. Und das wäre natürlich ein großer Pluspunkt.
Wie schaut es aus? Können Vegetarier Insekten essen? Oder würden die sagen, nein, das sind Tiere, die essen Vegetarier nicht?
Am Ende sind es Tiere, das heißt, es ist eine individuelle Entscheidung von jedem Vegetarier, von jeder Vegetarierin, ob er oder sie das essen möchte. Es gibt eine größere Offenheit bei Menschen, die sich sonst eher pflanzlich ernähren, auch Insekten zu essen. Das würden viele eher tun als Fleisch. Aber wenn es einem natürlich um das individuelle Tier geht, dann sind Insekten natürlich nichts für einen. Und Produkte, die als vegetarisch oder als vegan gekennzeichnet sind, dürfen auch ganz klar keine Insekten enthalten.
Gekennzeichnet, das ist das nächste Stichwort. Was muss bei Produkten, die Insekten enthalten, auf der Verpackung stehen oder angegeben sein. Also Herstellungsländer, Herkunft, Zusatzstoffe haben wir schon gehört. Was sind sozusagen die Grundvoraussetzungen für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung?
Auch wieder also Frau Fischer, ja.
Ja, genau. Eine typische Verbraucherzentralenfrage. Am wichtigsten ist natürlich, dass das Insekt in der Zutatenliste angegeben ist. Es muss mit lateinischem und auch mit deutschem Namen in der Zutatenliste stehen. Also man erkennt das sehr gut. Das ist das, was wirklich erforderlich ist. Aber weil die Hersteller eben wissen, bei den Leuten, die keine Insekten essen wollen, würde es nicht gut ankommen, wenn da heimlich Insekten drin wären, wird auch sehr stark damit beworben. Also Hersteller haben zum Beispiel ein Logo, was sehr klar insektenförmig gestaltet ist. Die Produkte heißen eben Riegel mit Insektenprotein, mit Buffalo-Wurm. Das ist natürlich etwas, der Produktname, den dürfen sich Hersteller selbst aussuchen. Das wäre rechtlich nicht mal notwendig, so klar vorne auf der Schauseite zu zeigen, es ist ein Insektenprodukt. Es macht aber aus wirtschaftlicher Sicht für die Hersteller einfach Sinn, das zu tun. Und insofern sind die Produkte neben den rechtlichen Anforderungen, was drauf stehen muss, schon sehr gut gekennzeichnet.
Peter Stoppock schreibt, er erinnert sich an ein Kinderbuch von Astrid Lindgren und da wurde Insektenessen als Mutprobe angesehen. Und es sollte, Waldameisen sollten da im Buch wie Curry-Ketchup schmecken. Also Insektenessen, ist das eine Mutprobe oder ist jetzt angeraten, den Mut mal auszuprobieren und es mutig zu probieren.
Ist ja auch eine Chance, ne, Herr Ritter? Ich glaube, das hatten Sie schon gesagt, dass ganz interessante Geschmacksrichtungen da vertreten sind.
Ja, also unbedingt. Es hat was mit Mut zu tun, aber Genuss hat immer auch was mit Mut und Verantwortung zu tun. Mit Grenze, mit Grenzerfahrung. Also wir machen Genussforschung und Genuss ist nicht Völlerei, sondern hat immer auch damit zu tun, dass man sich auch mal was Neues traut, um wirklich neue Wege auch zu gehen. Und das ist auch eine der Wege, wie wir Lieblingsgerichte bei uns in unser Repertoire einbauen, geht über das, was wir auf Reisen neu entdecken und dann bei uns einbauen, und so entwickeln wir uns auch weiter. Mhm. Und an der Stelle ruhig mal mutig sein, und es ist nicht nur eine Mutprobe, sondern am Ende auch eine Belohnung, weil es ist wirklich eine tolle Erfahrung auch.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit sind wir schon am Ende unserer Sendezeit beim Marktplatz zum Thema Insektenessen, eine Idee für die Zukunft, angekommen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Matthias Rasch, Mitgründer des Insekten-Startups Wicked Cricket aus München, Jana Fischer von der Verbraucherzentrale in Hamburg und Guido Ritter, Professor für Ökotrophologie an der FH Münster. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Thomas Meinhardt und das Team vom HörerInnen-Telefon und an die Kolleginnen und Kollegen in Technik und Regie. Mein Name ist Kerstin Gruskowski und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen schönen restlichen Donnerstag und dann bald ein schönes Wochenende.